Ich freue mich, heute mit Vera Zischke zu sprechen. Die war schon mal zu Gast in meiner Sendung, in den Begegnungen. Damals mit Ava liebt noch, ein Buch, was ich so, so sehr liebe bis heute. Heute kommt sie mit ihrem neuen Roman Pina fällt aus. Und darin erzählt sie von einer Mutter, die plötzlich ausfällt, von einem Sohn, dessen Alltag in festen Routinen besteht und von einer Hausgemeinschaft, die wider Willen zusammenrückt. Ein Gespräch habe ich vorbereitet mit Vera und ich begrüße sie aber erstmal ganz herzlich. Herzlich willkommen in den Begegnungen, liebe Vera Zischke.
Hallo Martina, schön, dass ich wieder da sein darf. Das heißt, es ist passiert, das zweite Buch ist wirklich draußen. Beim letzten Mal war es noch ein Traum.
Das hast du aber schnell hingekriegt, sag mal.
Ich habe hinter den Kulissen schon eine ganze Weile dran gearbeitet. Also 3 Jahre waren es insgesamt.
Dann ist es dann aber auch schön, wenn es endlich da ist. Lass uns noch mal kurz so einen Nachklapp machen zu Ava. Das war ja ein Wahnsinns-Riesenerfolg. Wie hat sich das für dich dann noch gestaltet? Wir haben ja ziemlich früh nach Erscheinen telefoniert. Wie hast du das alles erlebt?
Ava ist, glaube ich, so eine Art Einhorn in der Buchszene, weil die etwas hingelegt hat, was, glaube ich, nicht so oft passiert. Die ist quasi auf den Markt geworfen worden, nach dem Motto, naja, mal gucken, ob sie es von alleine schafft. Es gab kein Marketing, es gab überhaupt keine besondere Unterstützung für dieses Buch. Und dann hat sich das aber so dermaßen von Frau zu Frau verbreitet. Freundinnen haben es ihren Freundinnen geschenkt, gesagt, lies bitte dieses Buch, ich möchte mit dir darüber sprechen. In diesem Buch geht es um uns. Es ist ja ein Buch mit einer erschöpften Dreifachmutter in der Hauptrolle, in dem all die Dinge, die diesen Alltag ausmachen, die Fremdbestimmung im Muttersein zur Sprache bringt. Und da haben sich so viele wiedergefunden drin, dass dieses Buch wirklich wie so eine Graswurzelbewegung sich immer weiter verbreitet hat. Und als Ava dann 1,5 Jahre nach Ersterscheinen als Taschenbuch rausgekommen ist, ist es dann nach 1,5 Jahren tatsächlich noch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet.
Das ist unglaublich. Ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst. Aber du hast damit auch so einen absoluten Nerv getroffen. Ich kenne keine Frau, und ich habe es mindestens 10-mal verschenkt, die es nicht toll fand. Jede war auf ihre Art berührt. Die einen hat die Liebesgeschichte angesprochen mit diesem Altersunterschied. Die anderen haben von diesem Erschöpfungssyndrom von Müttern gesprochen. Und es war wirklich für jede was dabei. Es ist ein fantastisches Buch. Wer das noch nicht gelesen hat, der muss das tun. Jetzt wollen wir aber Pina mal zu Wort kommen lassen. Pina fällt aus, ist dein neuestes Buch. Worum geht's da? Erzähl mal.
Also nachdem ich bei Ava ja dachte, warum gibt's denn so eine erschöpfte Dreifachmutter nicht als Heldin im Roman, habe ich gedacht, jetzt zünden wir die nächste Stufe. Jetzt geht es um eine pflegende Mutter. Das bin ich auch. Ich habe selbst ein autistisches Kind. Und das ist so ein Paralleluniversum, in dem wir uns bewegen. Und ich bin manchmal so allein in diesem Paralleluniversum, weil man das wirklich nicht beschreiben kann. Man muss es einfach selber erleben. Und das wollte ich sichtbar machen in Pina fällt aus. Und dann habe ich mich gefragt, naja, wie kann ich denn besonders gut zeigen, was es bedeutet, mit einem autistischen Sohn zu leben? Und das zeige ich, indem die Mutter eben nicht mehr kann. Die ist nicht mehr da von jetzt auf gleich. Und dann öffnen sich die Tore und andere Menschen müssen helfen. Das ist dann die Hausgemeinschaft.
Die Figur der Pina, was hat dich daran besonders interessiert oder gepackt?
Pina ist seit über 20 Jahren pflegende Mutter. Und seit über 20 Jahren ist sie die Brücke zwischen ihrem Sohn Leo und der Welt. Sie ist eine Art Übersetzerin. Das heißt, sie ist wirklich in einer ganz besonders wichtigen Position und darf einfach nicht ausfallen. Und das ist, glaube ich, etwas, was alle Menschen kennen, die Kinder haben. Alle fragen sich irgendwann, mein Gott, was wäre, wenn ich nicht mehr da wäre? Aber bei Kindern wie Leo hört das einfach nie mehr auf. Und ich wollte am Beispiel von Pina zeigen, was das für eine unglaubliche Lebensleistung ist.
Leo lebt ja in einer sehr eigenen, strukturierten Welt. Du hast das so toll beschrieben, das mag daran liegen, dass du selber ein autistisches Kind hast und das ganz genau kennst. Wie würdest du uns dieses Leben beschreiben, wenn wir nicht mit einem autistischen Kind zusammenleben?
Das ist tatsächlich auch für mich immer ein großes Geheimnis und ein Vortasten und Beobachten. Also für Leo muss die Welt so bleiben, wie sie ist. Also die Dinge müssen auf die gleiche Art ablaufen. Die Straßenlaterne muss auf die gleiche Art flackern, am besten. In Leos Welt passieren so viele Dinge, die ihn verwirren und überfordern. Deswegen hält er sich an so ein paar Säulen fest. Und die Sonne geht jeden Morgen auf. Das ist zuverlässig der Fall. Das Licht im Kühlschrank brennt. Das ist zuverlässig der Fall. Und so kann man sich, also Pina stellt sich ja Leos Kopf vor wie ein Automaten, so ein Snackautomaten mit Spiralen. Sie weiß, dass das natürlich völlig Quatsch ist. Leo hat gar nichts mit einer Maschine zu tun. Aber es hilft ihr einfach, um nicht durchzudrehen. Und dieser Automat, da hängen halt manchmal Sachen fest und die kommen da nicht raus. Und dann gerät alles durcheinander.
Mhm. Pina fällt aus. Sie hat einen Zusammenbruch mitten auf der Straße und Leo ist alleine zu Hause. Der Albtraum einer jeden pflegenden Mutter, denke ich. Weil du kannst das ja auch gar nicht vorbereiten. Das kann ein Unfall sein. Das kann einfach eine körperliche Erschöpfung sein. Das Kind sitzt alleine zu Hause. Jetzt ist das Kind schon 20 in diesem Fall, aber trotzdem. Mhm. Ist das auch dein Albtraum-Szenario?
Das ist absolut mein Albtraum-Szenario. Deshalb habe ich auch 2 Jahre gebraucht, um diesen Gedanken überhaupt zuzulassen. Also ich habe 2 Jahre lang gedacht, ich schreibe einen Roman über Pina und Leo und wie die leben. Und habe dann aber immer so ein Störgefühl gehabt, weil ich dachte, ja, aber ich möchte ja Menschen erreichen, die noch keine Ahnung von diesem Paralleluniversum haben, in dem der Leo lebt. Und wie erreiche ich die denn am besten? Naja, in dem Moment, in dem ich ihnen quasi die Aufgabe übertrage und sag so, die Mutter ist jetzt weg, jetzt kümmert euch mal. Was passiert denn jetzt? Das war die ganze Herausforderung an der Geschichte, das überhaupt zuzulassen.
Vera, die Hausgemeinschaft, in der Pina und Leo wohnen, also die anderen Mieter, das sind Zola, Wojciech und Inge, die sind ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Warum war dir gerade diese Konstellation wichtig?
Also erstmal wusste ich ja selber nicht, was eigentlich passiert, wenn die Pina ausfällt. Wer kümmert sich denn dann? Und dann wusste ich, ich brauche irgendwie eine Truppe an Leuten, die bislang nicht viel miteinander zu tun hatten, aber die mit sich selber jeweils genug zu tun haben. Und ich brauche eine Truppe von Leuten, die zeigt, man muss sein Leben nicht im Griff haben, um anderen eine Hilfe zu sein. Und so hat sich dieses Haus irgendwie gefüllt mit Menschen.
Das ist ja nicht nur die Überforderung von Pina, sondern es ist ja auch diese unerwartete Solidarität, die einen so warm macht im Herz. War nicht von Anfang an der Kern der Geschichte, oder?
Nee, das hat sich so entwickelt. Ich bin wirklich mit dieser Hausgemeinschaft gewachsen. Ich habe mir die angeguckt, diese 3 Vögel, und dachte, naja, was soll jetzt passieren? Wie soll das werden? Und dann habe ich denen eigentlich selber beim Wachsen zugeguckt. Und am Ende hatte ich die so in mein Herz geschlossen, dass ich gesagt habe, naja, also meine Aufgabe als Autorin ist es, euch das Leben schwer zu machen und euch Steine in den Weg zu schmeißen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr, weil ich euch so lieb gewonnen habe. Ich glaube, wir müssen die Geschichte jetzt beenden.
Gab es denn beim Schreiben eine Figur, die dich selber überrascht hat?
Ja, Zola. Zola ist 16, Schulabbrecherin, wütend, keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, und hat ein Problem mit ihrem Vater, der sie in dieses Haus da reingesetzt hat. Und anfangs wohnte in dieser Wohnung Zara, eine Frau irgendwie zwischen Mitte 40, Mitte 60, man wusste nicht so genau, wie alt sie ist. Ich habe aber beim Schreiben gemerkt, wenn ich da so eine, ich sag mal, zweite Mutterfigur reinsetze, dann lehnen sich alle entspannt zurück und sagen, ach, super, hier ist ja jemand. Ja, genau, ganz genau. Und so musste die Zara raus, die Zola kam rein und das war der Startschuss. Danach lief das.
Welche Rolle spielt der Blick der Nachbarinnen und Nachbarn auf Leo? Wie verändert der sich im Laufe des Buches?
Ja, am Anfang der Geschichte steht so die Überzeugung, naja, also am besten kümmert sich jemand um Leo, der sich mit sowas auskennt. Und im Laufe der Geschichte stellen die natürlich fest, also zum einen, es gibt nicht den Leo-Experten, der da um die Ecke kommt und sagt, ich regel das jetzt für euch. Und zum anderen, jeder von denen hat ja einen ganz eigenen Blick auf Leo. Und da sind ganz individuelle Sachen, wo sich jeder Einzelne denkt, ach guck mal, das verbindet mich mit Leo. Und der hat irgendwas, was ich in mir selbst auch gefunden habe und mit dem ich bislang nicht so richtig wusste, was anzufangen. Vor allem denke ich da an unseren Wojtek, der da ziemlich einsiedlerisch in seinem Homeoffice sitzt den lieben langen Tag und Kristallfiguren sammelt und sich selbst ziemlich merkwürdig findet und dann auf Leo trifft und sich denkt, vielleicht ist Merkwürdigsein auch gar nicht so schlimm.
Das ist ein ganz toller Ansatz in dem Buch, finde ich, weil sich gerade Wojtek so überprüft im Laufe des Buches. Und das finde ich super spannend. Es geht ja auch um gesellschaftliche Unsichtbarkeit von pflegenden Angehörigen zum Beispiel, von Einsamkeit, von Überlastung. War das bewusst gesetzt, dieser Fokus? Du sagst, du hast selber ein autistisches Kind. Wolltest du damit uns alle mal darauf aufmerksam machen oder war es einfach dein Leben? Oder das, ich sage immer, das, was man am besten kennt, kann man auch am besten beschreiben. Bei Thriller-Autoren ist das Angst. War das bei dir eben dieser Blick?
Also ich wollte unbedingt zeigen, wie viele verborgene Heldentaten es gibt. Also ich bin ja auch Zeitungsreporterin und ich habe sehr häufig mit pflegenden Eltern zu tun, die Unglaubliches stemmen. Und das sieht niemand. Das findet im Verborgenen statt. Ich meine, wir müssen auch daran denken, dass wir uns in einem Hilfesystem bewegen, das wirklich dramatisch unterfinanziert und personell unterbesetzt ist. Das heißt, das System liefert nicht. Und das müssen alles Menschen abfangen, was da nicht geliefert wird. Und das sind in der letzten Konsequenz immer die Eltern. Ich habe gestern auf einer Lesung eine Frau gehabt, die von weit her angereist ist für die Lesung. Ihr Sohn ist 53 Jahre alt und ist wie Leo. Und diese Frau stemmt so viel seit Jahrzehnten allein auf ihren Schultern, obwohl der Sohn in der Wohngemeinschaft lebt, obwohl der Sohn in einer Werkstatt arbeitet. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass für alles gesorgt ist. Es muss immer diese eine Person da sein, die aus Liebe begleitet und entscheidet. Und es war mir wirklich ein Herzensanliegen, das sichtbar zu machen.
Ich finde vor allen Dingen gerade dann diesen Gedanken so schrecklich, was ist, wenn mir was passiert?
Ja, ganz genau. Es gibt im Prinzip so zwei Arten zu reagieren auf diese Geschichte. Also jemand, der überhaupt gar keinen Bezug hat zu dem Thema, sagt, das ist ein Wohlfühlbuch, das hat mich in den Arm genommen und das ist auch so. Mhm. Aber jemand, der selbst ein Kind mit Behinderung hat, das nie selbstständig leben wird, für den ist das erstmal ein Worst-Case-Szenario.
Wie wichtig war es dir, den Alltag und die Routinen rund um Leo so konkret wie möglich darzustellen?
Es war mir ganz, ganz wichtig, diesen Alltag nachfühlbar zu machen. Also sich vorzustellen, wie viel Geduld dazu gehört, wie anders dieses Leben auch ist. Dinge sind, die für Pina total normal sind, wo man von außen drauf guckt und sich denkt, wirklich? Und das macht ihr jeden Tag so?
Ja, genau. Ja. Du hast ganz nah an den Figuren geschrieben, wie schon auch bei Ava liebt noch. Und wie findest du beim Schreiben diese richtige Stimme für diese unterschiedlichen Perspektiven? Weil das ist gerade in diesem hier ganz, ganz deutlich, wenn du die verschiedenen Nachbarn beschreibst, wenn du Pina beschreibst, wenn du Leo beschreibst. Wie schaffst du das?
Ich verbringe viel Zeit mit denen in meinem Kopf. Ich schreibe auch ganz viel und lösche es wieder, weil ich merke, nee, Inge, so tickst du nicht. Nee, Zola, das machst du so nicht. Also ich muss das schreibend herausfinden, wie die so sind. Und es ist einfach unglaublich viel Zeit, die ich mit denen verbringen muss. Und es gab auch Momente im Verlauf des Schreibens, wo ich dachte, ich schaffe das einfach nicht. Ich muss hier in 6 Köpfen abwechselnd sein. Das schaffe ich einfach nicht. Aber man soll sich ja bei jedem Buch irgendwas vornehmen, wovor man Angst hat.
Das hast du wunderbar geschafft. Gab es denn Szenen oder Kapitel, die besonders emotional herausfordernd für dich waren? Also ich meine das ganze Buch wahrscheinlich, aber gab es etwas, was dich besonders getriggert hat?
Getriggert nicht. Also was für mich, glaube ich, so ein kleines bisschen kathartisch war, waren die, ich sag mal, Traumsequenzen von Pina im Krankenhaus. Das waren Dinge, die ich da verarbeitet habe, die ich selbst erlebt habe. Mhm. Und dann gibt es für mich einen emotionalen Höhepunkt der Geschichte, wo alle so eine Art Perspektivwechsel vornehmen, wo allen klar wird, dass sie jetzt wirklich die Seiten gewechselt haben und Inklusion leben im besten Sinne. Und ich kann natürlich nicht verraten, was das ist, aber das war für mich, ich habe gelacht und geheult gleichzeitig, als ich diese Szene geschrieben habe.
Vera, wenn du Pina fällt aus mit 3 Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das dann?
Ernstfall, Gemeinschaft, Vertrauen.
Hat sich dein eigener Blick auf Freunde, Nachbarn und Verantwortung während des Schreibens verändert?
Mein eigener eigentlich nicht. Aber ich hoffe, dass sich so ein bisschen der Blick von außen vielleicht geändert hat.
Du bist ja oft auf Lesungen, du merkst ja, wie die Leute reagieren. Was kriegst du denn da für ein Feedback dann zu dem Buch?
Also gestern Abend wurde viel geweint. Das war ein Publikum, in dem viele pflegende Mütter saßen, die so vor Erleichterung geweint haben und sagten, ich saß jetzt zum ersten Mal auf eine Lesung, wo mein Leben vorkam. Es gibt aber auch Abende, wo viel gelacht wird und viel über Nachbarschaftshilfe gesprochen wird. Also wir lachen immer viel, ne? Klar, ja. Aber ich finde, man kann auch ganz gut heulen und lachen zusammen. und dann gibt es Abende, wo es wieder dann mehr um das Schreiben geht, ne? Wie hast du diese Figuren zum Leben erweckt? Das ist wirklich total vielfältig und mit jedem Publikum wieder anders.
Was wünschst du dir, was wir aus Pina fällt aus mitnehmen?
Ich wünsche mir, wenn jemand im Bus sitzt und da ist jemand, der verhält sich merkwürdig oder im Supermarkt oder beim Bäcker, dass man nicht als allererstes denkt, na, das Kind ist aber schlecht erzogen oder na, der Mann verhält sich bestimmt so oder die Frau, weil er oder sie mich ärgern will, sondern das erstmal so stehen lässt und sich denkt, es gibt bestimmt einen guten Grund dafür, dass der Mensch sich so verhält, wie er sich jetzt gerade verhält. Fragen stellen ist auch immer ganz gut.
Ansprechen?
Ja, gerne, gerne.
Das ist ja auch immer so was, wo die Leute dann wirklich zögern. Ich weiß noch, als meine Tochter kleiner war und wenn wir solche Situationen hatten und sie dann immer so hingestarrt hat und sich alles angeguckt hat, dann war ich immer total unsicher, weil irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, dass ich gesagt, wenn du was wissen willst, dann frag doch einfach.
Mhm.
Und das hat sie dann auch ein, zweimal gemacht und ich fand das immer sehr erlösend in dem Moment, weil das aus dieser Stille dann rausgeht, weißt du, aus diesem Beobachten, sondern weil es dann einfach eine Interaktion wird.
Naja, und ich glaube auch, das Blödeste ist irgendwie, wenn das so ein verhuschtes dann Wegdrehen ist, ne? Weil die Menschen bekommen ja mit, dass sie angesehen werden und dass über sie gesprochen wird. Und dann kann man ja auch direkt aufeinander zugehen. Das ist für alle Seiten dann irgendwie angenehmer. Also mein Sohn zum Beispiel findet Rollstühle ganz interessant, weil er in seiner Förderschule viele Kinder mit verschiedenen Rollstühlen hat und er achtet dann darauf, ob die irgendein bestimmtes Gadget haben. Und wenn man das einfach laut ausspricht, dann weiß die Person, die im Rollstuhl sitzt, ach so, okay, es geht hier um mein Equipment, ne?
Stimmt. Vera, du hast uns ein Buch mitgebracht, das du uns gerne vorstellen möchtest. Das ist noch ein ziemlich neues Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Umso gespannter bin ich jetzt, was du da in der Hand hast.
Ich habe dir mitgebracht, mit beiden Händen den Himmel stützen, von Lilly Tolkien, im Aufbau Verlag erschienen dieses Jahr. Es ist Lillys Debütroman und ich gestehe, dass ich das Buch eine Weile liegen hatte zu Hause und drumherum geschlichen bin, weil ich nicht wusste, ob ich stark genug bin, ob das der richtige Moment ist. Und es ist mir aber so sehr ans Herz gelegt worden von einer Buchhändlerin. Vielen Dank, Miri aus Düsseldorf. Und dann war es so, ich hatte 2 Tage mit sehr langen Autofahrten, weil ich eine Lesung weit weg hatte und saß 8 Stunden im Auto insgesamt und habe in der Zeit das Hörbuch weggesuchtet.
Mhm.
Und jetzt muss ich unbedingt auch noch das Papierbuch lesen. Es geht um Lale. Lale wird in den 80ern groß und zwar in einer linksalternativen Männer-WG.
Mhm.
Und das ist also eine Truppe von Kerlen mit wechselnden Freundinnen, sehr viel Alkohol, experimentelle Drogen. Das ist überhaupt kein Ort für ein Kind.
Mhm.
Und wir begleiten Lale dabei, wie sie sich selbst großzieht, muss man sagen, mit erstaunlicher Stärke und Resilienz, und dann aber später als erwachsene Frau spürt, dass da eigentlich nie eine Leitplanke um sie herum war und nie Schutz um sie herum war und dann ins Stolpern gerät. Was? So lange hat sie sich aufrecht gehalten.
Das klingt sehr schwer.
Ja.
Ich krieg schon Respekt, wenn ich's höre. Aber ist es trotzdem so, dass man es gut lesen kann oder macht es so grundtraurig?
Genau, und das ist meine Botschaft. Mhm. Traut euch ran. Es ist nicht so schwer, wie es klingt. Es gibt ganz oft Momente, wir sind ganz, ganz nah bei Lale. Auch Lilly Tolkien ist ganz, ganz, ganz tief in ihrer Figur. Und wir sehen die Welt durch Lales Augen. Und Lale als Kind nimmt das einfach alles so hin. Es ist halt so, wie es ist.
Mhm.
Und kämpft sich da durch. Und mit ihr gemeinsam gehen wir durch diese Geschichte. Und Lilly Tolkien hat eine wundervolle Sprache gefunden, um diese Kindheit zu beschreiben. Und es hat mich ganz, ganz tief berührt. Es gibt auch viele Momente, wo man sich denkt, jo, ich bin auch 1980 geboren. Stimmt, so war das. Ja, genau. So waren Erwachsene damals auch mit Kindern. Also wenn meine Eltern mich mit zu Freunden genommen haben, war irgendwie völlig klar, wir sehen uns, wenn wir wieder fahren. Vorher nicht.
So war das. Also es hört sich sehr, sehr gut an. Lilly Tolkien, mit beiden Händen den Himmel stützen, im Aufbau Verlag erschienen. Als Hörbuch ist es gelesen von Eileen Wodrozina, ganz schwieriger Name, aber ganz tolle Sprecherin, ich kenne die.
Ja.
Kann ich euch auch als Hörbuch nur empfehlen. Vielen Dank, dass du es uns vorgestellt hast. Gleich gibt's meins, das geht in eine andere Richtung.
Bin gespannt.
Das ist ein Buch, was mich echt fasziniert hat. Ich kannte diese Autorin nicht, das ist auch quasi ein Debüt. Sie heißt Jael van der Wouden, ist eine Niederländerin. Die hat viele Essays geschrieben und das ist so ihr erstes Buch, was so zusammenhängend ist, sage ich mal. Und da geht es, im Jahr 1961 spielt es in einer niederländischen Provinz. Da ist Isabel, die lebt seit dem Tod ihrer Mutter alleine in einem riesigen Haus, was so richtig schon von der Zeit gezeichnet ist. Da kracht und zieht's an allen Enden. Und sie lebt da wunderbar, ruhig, geordnet. Und eines Tages kommt ihr Bruder vorbei und bringt seine ungehobelte Freundin Eva mit und quartiert die quasi da ein. Und dann geraten Isabels Routinen ins Wanken. Und dieses Haus, was eigentlich ihr Schutz und Sicherheit geboten hat, wird unheimlich und verändert sich. Und plötzlich verschwinden Dinge und Isabel wird immer misstrauischer gegenüber Eva, ihrer Schwägerin, die nicht das zu sein scheint, was sie vorgibt. Das Ganze spielt in einem flirrenden Sommer. Es ist unfassbar heiß und diese beiden Frauen steuern wie gezogen, wie so auf Magneten aufeinander zu. Und dann diese Vergangenheit, die Isabel zu verdrängen versucht hat, die holt sie dann endgültig ein und zwingt sie, sich ihren Vorurteilen und auch der dunklen Geschichte dieses Hauses zu stellen. Was mich fasziniert hat, ist, dass die Jael super sinnlich schreibt, ganz dicht, ganz subtile Spannung. Man weiß irgendwie gar nicht, was es sein soll, ob es jetzt irgendwie ein Thriller ist, ob es eine Familiengeschichte ist. Es sind verdrängte Geheimnisse. Es ist aber auch sehr sexy zwischendurch. Es ist, spricht von Rache und von Abgründen und von all dem, was sich hinter geordneten Fassaden verbergen kann. Ich liebe es. In ihrem Haus, Jael van der Wouden, ist bei Gutkind erschienen. Habe ich jetzt dein Interesse geweckt?
Ja, ich schleiche schon so lange um dieses Buch drumherum.
Du
ja.
musst das lesen. Das wird dir gefallen. Es ist wirklich, wirklich gut. Mensch, Vera, es war so schön mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst. Sag mir noch schnell, kommt das nächste jetzt auch ganz schnell wieder? Das nächste Buch von dir?
Also ganz schnell vielleicht nicht, aber so 2028 könnten wir zwei uns wieder verabreden.
Das machen wir. Vielleicht hören wir uns zwischendurch mal oder sehen uns irgendwo. Ja, ich danke dir.
Danke, Martina.